Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Hackerangriff auf das deutsche Regierungsnetz läuft noch. Oha. Dazu heißt es jetzt, da steckt eine Tätergruppe namens Snake dahinter. Es gibt viele Gerüchte rund um den Bundeshack. Wir fassen im Update zusammen, was bekannt ist zum Bundeshack und was bisher nur Mutmaßungen. Dann seid ihr dieser Tage mal beim Arzt gewesen. Volle Wartezimmer, Menschen, die sich kaum auf dem Stuhl halten können. Erkältungen, grippale Infekte und, viel, viel schlimmer, 35.000 neue Grippefälle innerhalb einer Woche in Deutschland. Grippe ist schlimm, sagt auch unsere Reporterin im Update. Sie sagt, was tun bei einer echten Grippe und wieso die so gefährlich ist. Außerdem Thema gute Nachrichten für die Menschen in Südkorea. Jetzt werden für alle die Wochenarbeitszeiten runtergekürzt, die maximalen von 68 auf 52. Das sind natürlich immer noch über 10 Stunden pro Tag oder 8 Stunden am Tag plus 12 am Wochenende. Wir sagen euch im Update, wer weltweit am längsten arbeiten muss und wer die wenigsten Urlaubstage hat. Und wir gratulieren heute der DIN-Norm. Die wird 100 Jahre alt. Unser Reporter hat besonders schöne DINs rausgesucht, falls es dieses Wort gibt. Das neue Update am 1. März 2018.
Deutschlandfunk Nova.
Das Netz der Bundesregierung wurde gehackt. Zum zweiten Mal nach dem ersten Hack von 2015. Das wissen wir seit gestern Abend. Haben auch gestern Abend direkt darüber berichtet hier im Update. Seitdem geht es eigentlich um die Frage, wie konnte das passieren? Und wer war's? Das ist die zweite große Frage. Einige sind sich schon ziemlich sicher, dass es russische Hacker waren. Andere warnen davor, jetzt voreilige Schlüsse zu ziehen. Und deswegen wollen wir heute Abend nochmal den Bundeshack zusammenfassen. Was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Sandro Schröder aus dem Deutschlandfunk Nova Team, Stand 18 Uhr. Was wissen wir?
Wir wissen, dass der Angriff wohl noch andauert und auch noch ziemlich ernst ist. Darüber wurde nämlich heute das Parlamentarische Kontrollgremium informiert. Und Armin Schuster, der ist Vorsitzender des Gremiums, der hat den Hack heute so beschrieben.
Der Befund ist, es ist ein veritabler Cyberangriff auf Teile des Regierungsnetzes. Es ist ein noch laufendes Verfahren, ein noch laufender Angriff. Und deswegen wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an den Angreifer, die wir nicht geben wollen.
Man hört es also auch am Tonfall von Armin Schuster, die Sache ist ziemlich ernst. Der zweite Punkt, den wir seit heute wissen, die Informationspolitik in Deutschland, die ist nicht so ideal, denn gestern hat sich das angedeutet und heute hat sie es bestätigt. Die Sicherheitsbehörden, die wussten wohl schon länger von diesem Angriff, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und ein Geheimdienst, in dem Fall das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und deswegen ist das Parlamentarische Kontrollgremium auch sauer. Das sind die 9 Bundestagsabgeordneten, die eigentlich ja die Geheimdienste kontrollieren sollen. Und die sind jetzt sauer, weil über solche Vorfälle müssen sie natürlich informiert werden. Und das ist aber erst heute Nachmittag passiert, was Gremiumsmitglieder wie Konstantin von Notz ziemlich daneben finden.
Es mag gute Argumente geben, warum man bestimmte Informationen die letzten Wochen sehr eng gehalten hat. Aber dann ist es eben völlig inakzeptabel, dass jetzt gestern Nachmittag man über dpa erfährt, was hier Phase ist.
Die Geheimdienstkontrolleure sind also einmal mehr sauer, dass sie ihre Arbeit eigentlich nicht richtig machen können, weil sie nicht richtig informiert werden.
So, und über die Angreifer, die Hacker, wissen wir also noch nicht viel.
Wir wissen jetzt mittlerweile mehr. Also der Innenminister Thomas de Maizière, der hat heute schriftlich mitgeteilt, dass der Angriff technisch anspruchsvoll und hochprofessionell war. Und dann hat es ja Mutmaßungen gegeben, dass die russische Hackergruppe APT28 dahinter stecken soll, die ja auch die E-Mails bei den Demokraten in den USA gehackt haben soll. Aber eben haben die dpa und der Spiegel zusammen gemeldet, die Behörden gehen davon aus, die russische Hackergruppe namens Snake oder Turla soll verantwortlich sein. Und die sollen sich dann über die Hochschule des Bundes in das Regierungsnetz gehackt haben, sollen dann Schadsoftware eingeschmuggelt haben und sollen dann versucht haben, den Weg in das Außenministerium zu finden. Das Interessante dabei ist, der Geheimdienst von Estland vermutet schon länger, dass hinter Snake wahrscheinlich der russische Geheimdienst FSB steckt.
Und das wissen wir mit Sicherheit.
Absolut sicher können wir nie sein, denn solche Zuschreibungen sind wie bei allen digitalen Sachen ziemlich schwierig.
Damit sind wir bei der zweiten Hälfte. Was wissen wir denn nicht über den Bundeshack?
Es ist immer noch nicht ganz klar, wie lange dieser Angriff schon lief. Und wir wissen immer noch nicht so ganz, wie lange die Behörden wirklich schon wussten und auch bewusst zugeschaut haben, dass da Hacker in unserem Regierungsnetz sind. Und wir wissen auch nicht, ob die Hacker jetzt wie 2015 tatsächlich Daten mitnehmen konnten.
Und was mich wundert, ist, dass man da überhaupt reinkommt. Dass das nicht so geschlossen ist, das Netzwerk, dass man von außen übers Internet überhaupt gar nicht erst das da hinkommt. Aber gut, das sind alles Sachen, die werden sich so nach und nach auflösen, denke ich. Was wir wissen, was wir nicht wissen zum Bundeshack. Sandro Schröder mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Klaut die Sachen aus dem Supermarkt. Was ist denn das bitte für ein Aufruf? Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Peng. Peng ist ja ein Berliner Künstlerkollektiv. Da sind Künstler, Aktivisten, Wissenschaftler dabei, die mit Aktionen auf Missstände aufmerksam machen wollen. Und das zum Teil ziemlich provokant. Und am Ende ist es vielleicht auch am Rande der Legalität. Es gab zum Beispiel schon mal Tipps zum Schmuggeln von Flüchtlingen. Können uns daran erinnern. Jetzt haben sie eine neue Kampagne gestartet und da ruft dieses Kollektiv zum Ladendiebstahl auf. Rahel Klein aus unserem Team, was ist das für eine neue Aktion?
Die Aktion heißt Deutschland geht klauen. Peng-Kollektiv hat ein neues Video veröffentlicht. Das spielt in einem Supermarkt und da kommen dann so Durchsagen wie zum Beispiel:
Sie lieben günstigste Preise? Bedanken Sie sich bei den versklavten Kindern, die für Sie an der Elfenbeinküste Kakaobohnen pflücken. Eine Tafel Schokolade, nur 89 Cent.
Ja, und unter den Preisen für Orangen oder Schokolade stehen dann Zusätze, inklusive Löhne unterhalb des Existenzminimums oder zum Beispiel inklusive moderne Sklavenhaltung. Und dann tritt in dem Video irgendwann eine Heldin in schwarzem Waschbärenkostüm auf. Die steckt die Lebensmittel dann in ihren Rucksack, ohne zu bezahlen. Und an der Kasse sagt sie dann:
Ich klau nicht. Ich zahle nur an die Richtigen.
Und später im Abspann heißt es dann noch: Discounter klauen Menschenrechte, wir klauen zurück und bezahlen die Richtigen.
Das heißt, die rufen tatsächlich dazu auf, auch selbst zu klauen.
Genau, jedenfalls bei den großen Supermarktketten. Auf der Homepage gibt es dann sogar noch eine Videoanleitung, wie man möglichst effektiv klaut. Dann kannst du auf die Website gehen, angeben, wie viel du geklaut hast. Und diesen Warenwert sollst du dann an eine gemeinnützige Organisation spenden, die sich zum Beispiel für die Rechte von Bauern einsetzt. Deswegen auch: Ich bezahle die Richtigen. Peng sagt nämlich, wenn die Discounter nicht selbst für faire Löhne sorgen, dann müssen es eben die Konsumenten tun.
Wie sind denn die Reaktionen auf die Kampagne?
Also viele finden die Idee hinter der Kampagne wichtig, also auf schlechte Arbeitsbedingungen in vielen Ländern aufmerksam zu machen. Aber auf Twitter ist die Stimmung schon eher sehr kritisch, hatte ich den Eindruck. Viele sagen, illegales Handeln, um auf Missstände aufmerksam zu machen, geht gar nicht. Oder die stiften zu Straftaten an. Andere sind so ein bisschen milder in ihrem Urteil. Die sagen, ich sehe es vordergründig als Provokation, die eine Debatte über Diebstahl global versus bürgerlich erzwingen möchte. Also eine Kunstaktion. Aber egal, wie man es jetzt betrachtet, Aufmerksamkeit hat Peng mit dieser Aktion natürlich auf jeden Fall bekommen. Wer sich daran beteiligen sollte und wirklich klauen geht, darf aber keine Hilfe von Peng erwarten. Die sagen nämlich, sie haben keine Kapazitäten zu helfen. Jeder muss die Konsequenzen von dem Diebstahl dann selbst tragen.
Okay, in einer neuen Kampagne jedenfalls ruft das Künstlerkollektiv Peng zum Ladendiebstahl in Deutschlands großen Supermarktketten auf, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen bei vielen Produkten aufmerksam zu machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war das erste Mordurteil in einem Prozess um illegale Autorennen in Deutschland. Zwei Männer, Mitte 20, die in Berlin nachts mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde durch die Innenstadt um die Wette gefahren sind, mehrere rote Ampeln hinter sich gelassen hatten, bis einer von den beiden an der letzten roten Ampel das Auto eines Unbeteiligten rammt, der dann noch am Unfallort stirbt. Das war Mord, hat vor rund einem Jahr das Berliner Landgericht gesagt. Das war eine Riesenschlagzeile damals. Und die beiden Männer wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, jetzt erstmal zu Unrecht, hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Das war vielleicht doch kein Mord. Gigi Deppe für uns in Karlsruhe. Warum war es aus Sicht des BGH eventuell doch kein Mord?
Naja, die sagen, wir haben, wenn wir das Urteil ganz genau lesen, dann stellen wir fest, dass ihr bestimmte Sachen nicht genügend festgestellt habt. Also für Vorsatz, für eine vorsätzliche Tötung ist entscheidend, dass man diesen Vorsatz ganz genau feststellt im Urteil. Das ist im Rechtsstaat so, dass das da stehen muss. Wann hat derjenige sich entschlossen und so weiter. Und das sei nicht genau genug festgelegt. Zum Beispiel, wann waren die beiden so gleichgültig drauf, sage ich mal, dass sie losgebrettert sind auf Gedeih und Verderb, dass ihnen egal war, ob jemand stirbt. Das hätte im Urteil stehen müssen. Und dann gibt es noch den Punkt, dass die beiden angeblich gesagt haben, auch wir sind sicher, uns passiert nichts. Auch das ist nicht genau genug festgestellt worden, sagt der BGH. Das müsste genauer sein. Insofern muss die ganze Sache nochmal aufgerollt werden.
So, der BGH hat diesen Fall jetzt zur Neuverhandlung zurück nach Berlin geschickt, ans Berliner Landgericht verwiesen nochmal. Da geht es dann jetzt nur noch um fahrlässige Tötung oder könnte trotzdem noch Mord bei rauskommen?
Diese Frage ist sehr gut, denn das ist ganz wichtig zu sagen, es könnte trotzdem noch Mord rauskommen. Es sind jetzt andere Richter, die die ganze Sache nochmal so aufrollen, als hätte es noch nie einen Prozess gegeben. Also Beweise werden gesichtet, es werden Zeugen gehört und so weiter. Und die müssen sich dann ein Bild machen und die müssen das dann nachher genau beschreiben, warum sie zu welchem Urteil kommen. Die wissen jetzt, die haben die Ermahnung aus Karlsruhe gelesen, insofern oder gehört. Die wissen jetzt, wo sie sich besonders viel Mühe geben müssen. Aber es kann sein, dass auch sie sagen, die beiden waren so extrem gleichgültig, ihnen war es egal, ob jemand zu Tode kommt. Das ist Vorsatz. Könnte sein, dass das auch bei der zweiten Runde rauskommt.
Welchen Unterschied würde das eigentlich machen vom Strafmaß her? Also die hatten jetzt lebenslange Haft bei fahrlässiger Tötung. Da reicht der Rahmen von einer Geldstrafe bis zu 5 Jahren oder so, ne?
Genau, fahrlässige Tötung ist maximal 5 Jahre. Lebenslang, wie der Name schon sagt, heißt möglicherweise für immer. Wird nach 15 Jahren überprüft in der Regel, ob nicht doch jemand freikommt. Aber das hat natürlich ganz andere Auswirkungen, wenn man wegen lebenslang verurteilt wird.
Und was bedeutet die Entscheidung des BGH jetzt für die beiden konkret? Also kommen die jetzt erstmal raus aus dem Gefängnis?
Das müsste jetzt mal geprüft werden. Das haben wir hier heute auch überlegt. Die Berliner Justiz entscheidet das. Ich kann dazu jetzt nichts Genaues sagen.
Okay. Welche Reaktion gab es denn heute auf die Entscheidung des BGH?
Nun, ich habe nur am Rande mitbekommen, dass die Gewerkschaft der Polizei sich beschwert hat, hat gesagt, das ist das falsche Signal. Es hätte eben lebenslang, würde uns viel mehr helfen bei der täglichen Arbeit. Dazu ist zu sagen, es gibt ja eine Gesetzesverschärfung. Illegale Wettrennen sind jetzt inzwischen strafbar, auch wenn niemand zu Schaden kommt. Insoweit hätte die Polizei einfach jetzt insgesamt mehr Möglichkeiten. Das kann sein, dass sie auch darauf schon viel basiert und dass sie damit eigentlich eine ganze Menge regeln könnte. Aber natürlich ist es so, ich glaube, dass diese Raser-Szene es als sehr deutliches Signal empfunden hätte, wenn jetzt in Karlsruhe gesagt wäre, das ist Mord. Also das ist etwas problematisch sicherlich im Umgang mit dieser Szene.
Gigi Depper aus Karlsruhe mit Infos zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs heute. Die Berliner Raser sind doch erstmal keine Mörder. Der Prozess muss neu geführt werden, was dann dabei rauskommt, ist eben dann sehr viel genauer zu prüfen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die einen, die reden drüber, die anderen liegen damit vielleicht sogar im Bett. Mit der Grippe. Allein in der vergangenen Woche wurden 35.000 Neuerkrankungen gemeldet. Und wer mal eine echte Grippe gehabt hat, der weiß, das ist was ganz anderes als die Erkältungen oder die grippalen Infekte, mit denen die meisten von uns dieser Tage mal zu kämpfen hatten. Grippe ist richtig schlimm. Grippe ist im Ernstfall tödlich. Denn selbst das Herz kann unter einer Grippe leiden. Wieso und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Hallo, grüß dich.
Hallo, hi.
Christina, was macht die Grippe mit dem Herzen?
Also die Grippe kann in manchen Fällen das Herz schädigen. Also um es mal genauer sich anzugucken, die Viren, die eine Grippe auslösen, die können sich auch auf das Herz setzen und die können dann da zu einer Entzündung führen. Das nennt dann der Arzt Herzmuskelentzündung und das kann ziemlich gefährlich sein. Also das kann dazu führen, dass das Herz für immer ein Leben lang geschädigt ist oder es kann sogar sein, dass das tödlich verläuft. Und das ist in dieser Grippesaison auch schon vorgekommen.
Ich habe selbst sogar jemanden im Verwandtenkreis, wo das Kind ins Krankenhaus musste mit einer Herzmuskelentzündung. Wie kommt das denn?
Ja, also normalerweise sind Grippeviren ja in der Lunge aktiv oder in den Bronchien. Da kommt es dann eben im schlimmeren Falle zu einer Lungenentzündung oder Bronchitis. Aber manchmal, da wandern die Grippeviren eben auch zum Herzen und da entzünden sie dann den Herzmuskel. Und das Gemeine ist, das kann eben auch bei jungen oder gesunden Menschen passieren. Also nicht nur bei älteren Menschen, die ja sonst eher gefährdet sind. Und wenn man dann körperlich aktiv ist und sich nicht schont, dann verschlimmert sich das Ganze. Und am Ende ist das Herz dann dauerhaft geschädigt und kann nie wieder so gut arbeiten. Also es kann nicht mehr so gut Blut in den Körper pumpen, wie es das früher getan hat und wie es auch notwendig ist, damit man fit und gesund ist. Und wenn diese Entzündung sehr schwer verläuft und das Herz sehr stark geschädigt ist, dann leidet der ganze, gesamte Körper darunter, der ganze Kreislauf und im schlimmsten Fall endet das eben mit dem Tod.
Was können wir denn dagegen tun, um das zu verhindern?
Also ganz wichtig ist, dass man sich während und auch direkt nach einer Grippe nicht körperlich anstrengt, sondern wirklich schont. So eine Grippe, die dauert ja meistens 2 Wochen, wo man richtig ausgenockt ist. Manchmal dauert das danach dann nicht nur Tage, sondern auch Wochen, bis man wieder richtig fit ist. Und so lange sollte man sich schonen und sich zurückhalten mit körperlicher Aktivität in jeder Hinsicht, damit eben diese Entzündung des Herzens, falls eine da ist, sich wieder zurückbilden kann.
Wie weiß ich denn, ab wann ich wieder fit bin?
Also eigentlich merkt man das ja selber. Und da sollte man eben auch nicht schummeln und sagen, das geht schon wieder. Manche Menschen kennen ja ihren Ruhepuls und die haben einen Vorteil, weil die können gucken, sobald der Ruhepuls wieder ganz normal ist, so wie er früher vor der Grippe gewesen ist, dann kann man wieder richtig loslegen. Vorher aber nicht. Und noch etwas, gerade in diesem Jahr sollte man besonders vorsichtig sein, denn die Grippeviren, die in diesem Jahr für die allermeisten Grippefälle verantwortlich sind, die machen das tendenziell häufiger, dass sie das Herz befallen als andere Grippeviren. Das ist extra gemein.
Also am besten ist es ja, man bekommt erst gar keine Grippe, ne?
Sehr gut.
Lohnt es sich da jetzt noch zu impfen?
Das ist schwierig zu sagen. Keiner weiß ja genau, wie lange das jetzt noch geht mit dieser Grippesaison. Also im Moment ist es ja sehr kalt. Das ist gut für die Viren leider. Das heißt, ein bisschen wird es noch weiter köcheln. Aber wie es dann weitergeht, das weiß keiner. Wer sich jetzt impfen lässt, der ist in 2-3 Wochen wirklich geschützt. Das Robert-Koch-Institut sagt aber, mindestens für Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf der Grippe, also ältere Menschen, Schwangere und auch chronisch Kranke, da lohnt es sich noch, sich jetzt impfen zu lassen. Und ansonsten ist ganz wichtig, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, das verringert das Ansteckungsrisiko.
Aber jetzt haben wir in dieser Grippesaison auch schon oft gehört, diese Impfung, die da seit vergangenem Jahr gegeben wird, die wirkt gar nicht.
Naja, also diese Standardimpfung, diese Dreifachimpfung, die gegeben wird, die schützt nicht vor den Grippeviren, die eben für über 70% der Grippefälle in diesem Jahr verantwortlich ist. Die schützt vor den Viren, die die anderen 30% Grippefälle ausmachen. Es gibt diese Vierfachimpfung, da ist das anders, die schützt in diesem Jahr deutlich besser. Da würde ich bei der Krankenkasse nachfragen, denn manche übernehmen die Kosten, zumindest für Risikopatienten, auch für diese Vierfachimpfung. Da sollte man einfach mal nachhaken, vielleicht auch mal beim Betriebsarzt fragen, weil manche Betriebe haben von sich aus schon die Vierfachimpfung angeboten. Oder man sagt, ich zahle das selber, das kostet 20, maximal 30 Euro. Muss man überlegen, ob das einem das wert ist.
35.000 neu gemeldete Grippekranke in Deutschland innerhalb von einer Woche. Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori darüber, wie schlimm so eine echte Grippe eigentlich ist.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Vögel, Sterne, Traumfänger oder Bäume, das sind heute beliebte Tattoos. Aber welche Motive ließen sich Menschen vor 5000 Jahren auf ihren Körper malen? Britische Forscher haben jetzt per Infrarotscan Tattoos auf 2 ägyptischen Mumien entdeckt. Auf dem Oberarm eines jungen Mannes ein wilder Stier mit langem Schwanz und ein Schaf mit geschwungenen Hörnern. Auf der Schulter einer Frau 4 kleine S-förmige Motive. Die Forscher gehen davon aus, dass es sich um Stäbe handeln könnte, die bei rituellen Tänzen verwendet wurden. Die Tattoos damals waren aber wohl nicht nur Körperschmuck, sie verrieten auch etwas über den Status der Menschen, wie mächtig und mutig sie waren und was sie über Magie wussten. Überrascht haben die Forscher vor allem die Tattoos bei der männlichen Mumie. Bisher dachte man nämlich, dass in der Antike nur Frauen tätowiert waren. Die Forscher sagen, dass es sich um die bisher ältesten Bildtattoos handelt. Auch die noch ältere Alpenmumie Ötzi war schon tätowiert, allerdings nur mit vertikalen und horizontalen Linien. Je toller das Geschenk, desto mehr Erfolg haben die Männer. So ist es zumindest bei den Spinnen. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität in München haben herausgefunden, dass Spinnenweibchen sich ihre Liebhaber nach der Qualität ihrer Präsente auswählen. Duftstoffe ziehen da nicht. Die Männer müssen eine Fliege oder ein anderes Insekt fangen. Das spinnen sie zu einem Paket und damit gehen sie dann auf Brautsuche. Das Team aus München hatte mit 100 Listspinnen experimentiert, um zu klären, welche Rolle chemische Signale bei der Balz spielen. Spinnen können diese Signale auch über ihre Seidenfäden aussenden. Die Männchen reagieren auf die Botenstoffe der Weibchen. Umgekehrt funktioniert das aber scheinbar nicht. Die Weibchen haben sich in den Tests nur für den Inhalt des Päckchens interessiert. Das deutet laut den Wissenschaftlern darauf hin, dass entweder männliche Listspinnen über die Seidenfäden keine chemischen Signale senden oder weibliche Spinnen diese ignorieren. Bei den Minustemperaturen draußen ist es ein Trauerspiel. Die Akku-Prozentanzeige am Handy purzelt quasi minütlich, bis sich das Gerät komplett verabschiedet. Hoffnung kommt jetzt aus Shanghai. Da haben Forscher einen Lithium-Ionen-Akku entwickelt, der sogar bei minus 40 Grad noch problemlos funktioniert. Der Akku hat selbst dann noch 100% seiner Kapazität bei Zimmertemperatur. Zum Vergleich, herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus kommen bei minus 40 Grad gerade mal auf 12 12% ihrer Kapazität bei Zimmertemperatur. Das Geheimnis der kälteresistenten Akkus liegt in ihren Elektroden und Elektrolyt aus rein organischen Verbindungen. Die sind laut den Forschern obendrein noch günstig, umweltverträglich und leicht verfügbar. Aber es gibt auch einen Haken. Bisher haben die organischen Akkus eine geringere Energiedichte als herkömmliche Akkus. Heißt, ihre Leistung reicht noch nicht aus, um über längere Zeit hohe Anforderungen zu erfüllen. Deswegen eignen sich die Akkus vorerst nur als Starthilfe und Zusatzstromquelle bei ultrakalten Temperaturen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Donnerstag. Der vierte Tag der Woche und da können wir uns ganz, ganz sicher sein, denn die DIN ISO 8601 regelt das Ganze. Diese Norm regelt weltweit, dass eine Kalenderwoche ein, Achtung, Zeitintervall von 7 Tagen ist, welches an einem Montag beginnt. Diese DIN-Norm gibt es wirklich, das ist normiert. Seit genau 100 Jahren geht das jetzt schon so mit den Normen. 1. März 1918 ist die deutsche Industrienorm mit der Norm Nummer 1 gestartet. Heute gibt es mittlerweile ca. 34.000 davon. Dabei sind die meisten im Alltag wirklich ziemlich versteckt. Ne? Wer denkt schon noch über DIN A4 Papier zum Beispiel nach? Das ist halt einfach eben so. Unser Reporter Stefan Beuting mit 4,5 Beispielen, wie Normen unser Leben beeinflussen.
Normen. Sie sind unter uns. Sie bestimmen unser Leben und garantieren, dass unser Leben überhaupt in der Form funktioniert.
Zum Beispiel der GSM-Standard fürs Handy, der dafür sorgt, dass sich Mobiltelefone weltweit untereinander verstehen.
Was beim Telefonieren so schön normiert funktioniert, das ist dann beim Handyaufladen schon wieder schwieriger. Manchmal können sie ganz schön nerven, diese Normen, wenn sie da sind. Und ein andermal, da wünschst du dir welche, wo keine sind. Meistens aber merkst du gar nicht, dass es eine gibt, dass du mit einer in Kontakt stehst. Wie zum Beispiel heute Morgen.
DIN EN ISO 20126. Die Norm, die dein Lächeln strahlen lässt.
Zähne putzen zum Beispiel. Heute Morgen schon mal auf die Zahnbürste geachtet? Da steckt nämlich ein DIN-Prüfverfahren drin, sagt DIN-Pressesprecher Oliver Börgen.
Dieses Prüfverfahren schreibt zum Beispiel vor, dass so eine Zahnbürstenborste einer Zugkraft von 15 Newton standhalten muss.
Eben nach DIN EN ISO 20126.
Hat natürlich den Hintergrund, dass wenn Sie sich die Zähne putzen, Sie am Ende nicht Borstenbüschel zwischen den Zähnen haben oder die gar verschlucken können.
DIN SPEC 91360. Die Norm, die es noch nicht gibt, die sich aber bald um deinen Online-Einkauf kümmert.
Alles Mögliche wird ja mittlerweile im Netz bestellt. Frische Lebensmittel, insbesondere gekühltes, aber nur ganz vereinzelt. Kunden, sagt der Geschäftsführer von Bünding E-Commerce, Frank Harder, die seien da skeptisch. Die Angst ist groß, dass die Kühlkette abreißt oder dass gekühlte und ungekühlte Lebensmittel nicht richtig zusammengepackt werden.
Dafür kommen bei uns in Berlin Anbieter und Verbraucher zusammen, um die speziellen Anforderungen an Verpackungsmittel, Kühlsysteme und Logistikprozesse festzulegen. Und am Ende soll mit dem Standard sichergestellt werden, dass das, was ich mir eben online bestellt habe, auch im richtigen Zustand bei mir ankommt.
DIN 14811. Die Norm, die früher einmal sehr vermisst wurde.
Das Örtchen Öschelbrunn bei Pforzheim. 10. September 1933. Gegen 10.30 Uhr bricht in einer Scheune ein Feuer aus. Feuerwehren aus Baden und aus Württemberg rücken an, können aber erstmal nichts machen. Das Löschwasser muss nämlich von weit her herangeschafft werden. Und dabei fällt auf, dass die württembergischen Schläuche nicht auf die badischen passen.
Sowas kann heutzutage glücklicherweise nicht mehr passieren, weil diese Anschlüsse sind genormt.
Heute gibt's Storz-Druckkupplungen der Größe C, Innendurchmesser 42 mm. Und die Schläuche haben eine Länge von 15 Meter. Eben DIN 14811.
4 Sterne XXL, oder? Wo die Norm am allermeisten fehlt.
Das kennt doch jeder beim Klamottenkauf. Du kannst zwar auf die Größe schauen, aber trotzdem bleibt's bis zuletzt spannend, ob dir das Teil nun am Ende passt.
Wo muss ich an welcher Stelle messen? Welche Werte brauche ich, damit es eine M wird?
Leider funktioniert das kaum, weil jeweils andere Größentabellen angewendet werden und weil sich natürlich immer mal wieder Leute darüber freuen, wenn sie ein S-Schildchen sehen, obwohl sie eigentlich eine Plauze Marke M haben. Ganz ähnlich vielleicht wie bei den Hotels.
Ja, dass der Verbraucher sagen kann oder sicher sein kann, 3 Sterne lassen sich daran und daran festmachen und das ist messbar. Und 4 Sterne sind das und 5 Sterne sind das, damit er einfach Hotels besser vergleichen kann. Jetzt ist es aber so, dass viele Hoteliers das schlicht nicht wollen. Ja, die waren nicht bereit, sich am Normungsprojekt zu beteiligen. Und deswegen ist eine Norm in die Richtung nie zustande gekommen.
Nach 100 Jahren ist das meiste aus den Bereichen Technik und Sicherheit gefühlt weggenormt. Aber was mir fehlt, was ich mir wünschen würde, ihr lieben Deans, das wäre eine Zertifizierung für Diskussionskultur, für Social Media. Also nicht beleidigend werden, sachlich argumentieren und auch mal auf den anderen eingehen. Und wer das dann macht, ja, der bekommt die DIN SOZMED 1001, kann sich danach zertifizieren lassen. Bergen ist da skeptisch. Normen, die müssen nämlich immer sachbezogen sein. Und ich solle mal nachsehen in der DIN 820, denn darin sind sie nämlich geregelt. Die Grundsätze der Normierungsarbeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
68 Stunden, so viel durften die Menschen in Südkorea pro Woche maximal arbeiten. Bei einer 5-Tages-Woche sind das mehr als 13 Stunden pro Tag oder 10 Stunden pro Tag plus 18 Stunden noch zusätzlich am Wochenende. Das ist krass viel. Jetzt hat das Parlament in Südkorea aber für eine Änderung der Arbeitszeit gestimmt. Erlaubt sind nur noch 52 Stunden pro Woche, also deutlich weniger. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, für wen gelten jetzt diese neuen Regeln?
Also es gilt erstmal für größere Firmen. Später sollen dann auch noch kleinere Firmen dazukommen. Die Senkung der Zahl der Arbeitsstunden war ein Wahlkampfversprechen von Präsident Moon. Und die Regierung erhofft sich eben, dass sie dadurch die Lebensqualität der Südkoreaner verbessert, dass auch die Zahl der Beschäftigten wieder steigt und dass auch die Geburtenrate wieder steigt. Die liegt nämlich in Südkorea nur bei 1,24 Kindern pro Frau. In Deutschland bei uns sind es 1,5 Kindern. Und Südkorea hat auch eine der höchsten Suizidraten weltweit.
Wie ist denn das generell so auf der Welt? Wer arbeitet denn am längsten?
Da muss man sich natürlich die offiziellen angucken und die auch von den inoffiziellen Zahlen unterscheiden und auch gucken, wie viel illegal noch gearbeitet wird. Es gibt ja auch Berichte über 19-Stunden-Tage in Textilfabriken in Bangladesch zum Beispiel. Offizielle vergleichbare Statistiken liefert vor allem die OECD. Da sind natürlich nur 35 Länder weltweit aufgeführt und die sind auch alle relativ gut entwickelt. Aber wenn man sich die Statistiken mal anschaut, wie viele Stunden pro Person durchschnittlich gearbeitet werden, dann ist Mexiko der Spitzenreiter mit 43 Stunden pro Woche, gefolgt von Costa Rica und dann eben Südkorea. Deutschland ist da am ziemlich unteren Ende mit insgesamt 26 Stunden pro Woche im Durchschnitt. Aber wie gesagt, das ist wirklich alles immer nur ein Durchschnittswert.
Ja, ich wollte schon gerade sagen, 26 Stunden pro Woche. Das heißt, manche Leute arbeiten deutlich weniger, haben nur einen Teilzeitjob oder so zum Beispiel. Aber andere arbeiten dafür auch mehr.
Genau. Bei einer anderen OECD-Statistik sieht man die Ausreißer deutlich besser. Die erfasst zum Beispiel, wie viele Menschen mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten. Und da ist zum Beispiel die Türkei Spitzenreiter. Da macht das fast jeder Vierte. Südkorea liegt da auch auf Platz 2. Bei uns in Deutschland sind es nur 3%, die mehr als 60 Stunden pro Woche arbeiten.
Wo man da auch nochmal ganz genau hingucken könnte, sind dann die Urlaubstage. Also wie sieht das beim Thema Urlaub aus? Wer hat da am meisten Urlaub, wer hat am wenigsten Urlaub?
Also die wenigsten gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubstage haben Kanadier und Chinesen. Die haben nur 10 Stück im Jahr, also halb so viele wie zum Beispiel bei uns. Am meisten Urlaub dürfen die Menschen in Brasilien, Finnland und Frankreich machen. Da sind es sogar 30 Tage. In ganz, ganz vielen Ländern sind es aber wie bei uns so 20, auch in Japan. Aber da ist es zum Beispiel so, dass Japaner ja oft nicht mal die Hälfte davon nehmen. Da hat Arbeit so einen hohen Stellenwert, dass es sich schon irgendwie ja nicht gehört, den Urlaub auch wirklich zu nehmen. Da wurde vor 3 Jahren sogar mal diskutiert, ob man die Arbeitnehmer dazu zwingen soll, 5 Tage mindestens mal im Jahr Urlaub zu machen.
Da sterben ja auch regelmäßig Menschen an Überarbeitung, ne?
Genau, deswegen hat Japan ja auch einen eigenen Namen dafür, Karoshi. Das bedeutet eben Tod durch Überarbeitung. Ist meistens dann ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Den Begriff gibt es aber auch nicht nur in Japan, den gibt es auch in China oder auch in Südkorea. Da nennt man das Quarosa. Und ich meine, allein die Tatsache, dass solche Begriffe existieren, zeigt vielleicht deutlicher als jede Statistik, dass einfach zu viel da gearbeitet wird.
In Südkorea jedenfalls soll die maximale Arbeitszeit von 68 auf 52 Stunden pro Woche gesenkt werden. Wie viel in anderen Ländern gearbeitet wird im Schnitt? Die Infos hatte Rahel Klein für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit der letzten Frage, da klären wir hier im Update immer mal wieder eine Frage, die wir uns den Tag über gestellt haben. Heute, warum kriegen wir im Moment eigentlich ständig einen gewischt? Ja? Beim Handgeben, an der Türklinke oder am Wasserhahn hatte ich vorhin auch eine gewischt bekommen. Also vorhin tippe ich dir, Rahel, auf die Schulter, hast du mir gemerkt, ne?
Und ja, dann das habe ich sehr deutlich gemerkt.
Habe ich eine geknallt bekommen, nicht von dir, sondern von der elektrischen Ladung. Das war echt ätzend. Wir fragen mal nach, die letzte Frage an Verena Leindecker von wetteronline.de, die ist am Telefon. Hallo, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich.
Also woran liegt denn das, dass wir im Moment so oft eine gewischt kriegen?
Ja, schuld ist wie immer das Wetter. Mhm. Also und zwar ist es so, dass kalte Luft weniger Wasserdampf aufnehmen kann und dementsprechend extrem trocken ist. Und die Luft, die aktuell von Russland zu uns rüber schwappt, die ist besonders trocken, weil einfach kein Meer dazwischen ist. So, und jetzt ist es so, dass unser Körper durch Reibung ständig irgendwie sich auflädt und im Idealfall auch kontinuierlich die Ladung wieder abgibt. Und das funktioniert ganz gut, wenn die Luft feucht ist, weil Wasser eigentlich ja so ein guter Leiter ist. Ne? Mhm. So, wenn die Luft jetzt trocken ist, wie aktuell, dann kann diese Ladung gar nicht abgegeben werden. Das heißt, wir laden uns immer, immer mehr auf, bis du dann irgendjemanden anfasst und dann entlädt sich alles auf einmal und du bekommst einen gewischt.
Wann wird die Luft wieder feuchter?
Ja, genau. Eigentlich schon ab morgen. Okay. Also vor allen Dingen in der Südwesthälfte Deutschlands kommen auch leichte Schneefälle auf, im Verlauf auch etwas Regen und dementsprechend wird dann auch die Luft wieder feuchter. Im Nordosten dauert es noch ein bisschen länger dann.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns vor diesen kleinen Stromschocks schützen können?
Ja, gibt es tatsächlich. Also eine ganz einfache Möglichkeit, in Anführungszeichen, ist halt irgendwie versuchen, die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen. Das geht natürlich, indem du irgendwelche Luftraumbefeuchter aufstellst oder indem du vielleicht den Frühjahrsputz jetzt schon machst und alle Gardinen mal durchwischst und die dann in der Wohnung aufhängst. Dann wird es auch alles feuchter und dementsprechend entlädst du dich kontinuierlicher. Das geht auch. Und eine andere leichte Sache ist halt auch über Kleidung. Also wenn du zum Beispiel häufig so synthetische Sachen trägst, das merkt man ja auch manchmal, wenn man dann den Pulli über den Kopf zieht, dann knistert das schon so und man hört die Entladung dann richtig. Während das bei, wenn du Baumwollsachen trägst oder auch Schuhe mit Ledersohle, da kann sich das halt nicht so schnell aufladen, beziehungsweise entlädt sich dann kontinuierlich über den Boden. Also es gibt ein paar leichtere Sachen eigentlich.
Die letzte Frage in Deutschlandfunk Nova. Jetzt wissen wir alles, was wir heute wissen wollten. Das war das Update am 1. März 2018 mit Rahel Klein.
Ciao.
Und Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.